Moin, liebe Weinhasen, und herzlich willkommen zu Halbtrocken, dem Podcast mit dem Wolf und den sieben Weinlein. Mein Name ist Timo Wolf und in diesem Podcast geht es auch um Wein. Wie funktioniert Wein und was ist die Faszination? Und warum liegt im Wein eigentlich die Wahrheit? Dazu lade ich jede Woche verschiedene Gäste vor das Mikrofon, die vielleicht noch keine Ahnung vom ältesten Kulturgut der Welt haben, aber jede Menge Lust und Durst. Der Wein ist dabei der Katalysator, um an die Geschichten meiner Gäste zu kommen. Kurz gesagt, ich fülle sie ab und guck mal, was sie so erzählen. Genug gesabbelt, jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Buenos dias, liebe Weinnasen. Sauvignon Blanc ist heute unser Thema und dieser oft knackige, frische und quirlige Wein passt in seiner allseits beliebten Art sehr zu meinem heutigen Gast, denn auch er ist ein knackiger, frischer und quirliger Tausendsasser. Er hat sein halbes Leben lang in der Hotellerie verbracht und hat gutes Reisen tief verinnerlicht. Mit seiner Heimathafen-Hotelgruppe betreibt er so schöne Häuser wie das Lighthouse in Büsum oder die Beach-Motels. Und hilft damit schlafenden Orten zu neuem Glanz. Er hat den richtigen Riecher für Locations und weiß, was seine Gäste sich wünschen. Aber er denkt nicht nur an das Geschäft, sondern ist nebenbei an spannenden Projekten beteiligt, die Gutes tun. So hat er den Pride in Heiligenhafen ins Leben gerufen, der zu den nördlichsten CSDs in Deutschland zählt. Sein neuester Coup ist die Villa Viva, ein Hotel, das Brunnen baut für Menschen, die kein Wasser zum Trinken haben. Aber das lassen wir uns jetzt mal alles ausführlich berichten. Herzlich willkommen, Jens Srucka.
Moin,
Timo. Hallo, wie geht es dir?
Gut geht's mir, schön hier zu sein.
Ah, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Ja, wir finden uns heute hier im wunderschönen Hotel Vier Jahreszeiten.
Ja, Hansesalon, glaube ich.
Hansesalon, ich habe gerade gehört, zum besten Stadthotel Deutschlands gewählt worden. Europas. Bestes Stadthotel Europas. Also ja. Für alle, die zuhören, wer schön verreisen will und kommt nach Hamburg, das Vierjahreszeiten, das ist die richtige Adresse.
Ja, und also mein Bruder hat hier in den 80ern angefangen, seine Lehre zu machen.
Ja.
Und damals hatte das noch 400 Mitarbeiter, über 400 Mitarbeiter und nur 156 Zimmer.
Wahnsinn.
Und war damals unter den Top 5 der Welt. Ja, Wahnsinn.
Das sind ja quasi 3 Mitarbeiter pro Gast.
Ja, es war irre. Das erste Jahr hat er nur mit weißen Handschuhen rumgearbeitet und hat nur zugeguckt. Und das war damals einer der Ausbildungsbetriebe überhaupt.
Okay. Du bist ja schon sehr, sehr lange in der Hotellerie, ne?
Aber was soll das denn heißen? So alt bin ich noch gar nicht.
Nee, aber du bist ja quasi Hotellerie gestartet, ne? War das immer, ich habe mir die Frage gestellt, man will ja so Feuerwehrmann werden oder Polizist. Wie kommt man darauf, Hotelier zu werden? War das schon immer dein Kinderwunsch, oder?
Nee, als Kind, also als kleiner Junge, wollte ich Schrankenwärter sein. Weil, also wirklich, kein Scherz. Wir hatten am Ende unserer Straße eine Schranke und ich fand, der war so mächtig da. Der saß da drin und wenn er an seiner Schraube da gedreht hat, dann ging die Schranke zu und keiner kam mehr durch. Also als kleiner Junge fand ich Schrankenwärter total cool. Und dann in der Schule wollte ich Schauspieler werden. Und waren so bei darstellende Spielen und das fand ich auch alles ganz cool. Hatte, glaube ich, auch ein bisschen Talent, aber hatte nachher, glaube ich, nicht den Mumm und habe mir so eine Theorie zurechtgelegt, wo auch jeder sagte, ja, das verstehe ich. Also ich habe gesagt, also Schauspielerei ist immer so ein bisschen am richtigen Ort, zur richtigen Zeit die richtige Person kennenlernen und Glück haben.
Ja, viel Kontakte.
Ja, und ich wollte irgendwie meine Zukunft nicht auf Glück basieren. Und dann sagen alle immer so, ja, nee, das kann ich verstehen. Und ich hatte einfach nicht genug Mumm, glaube ich, und bin dann in die Hotellerie, weil ich bin damit aufgewachsen. Meine Eltern hatten ja erst ein Hotel in Hamburg, was sie betrieben haben, das Ambassador in den 70ern und 80ern. Und dann hatte mein Vater aus dem dritten Konkurs ein Hotel in St. Peter-Ording gekauft. Und das heißt, ich bin als kleiner Junge schon durch die Backoffice-Bereiche gelaufen und bin damit wirklich groß geworden.
Du hast es in den Adern sozusagen.
Ich habe es in den Adern.
Die Hotellerie fließt dir durchs Blut.
Genau.
Das ist schön. Ja, unsere lieben Weinnasen wissen, es gibt immer etwas zu gewinnen. Und diesen Monat gibt es einen besonderen Preis. Also wir haben sonst auch schon mal Wochenpreise gehabt. Diesen gibt es einen Monatspreis. Da könnt ihr mitmachen. Es gibt 2 VIP-Logentickets für Felix Lobrecht am 27.10. in der Barclays Arena in Hamburg im Wert von etwa 400 Euro inklusive Essen, Trinken, allem drum und dran. Und was ihr dazu machen müsst oder dafür machen müsst, um diese Karten zu gewinnen, erfahrt ihr später. Hört gespannt zu. Ja, heute geht's um Sauvignon Blanc. Wir fragen ja immer unsere Gäste, Mensch, was magst du gerne? Und ich fand, du magst ja einiges gerne und einiges auch nicht. Du sagtest schon so, Chardonnay ist nicht so deins.
Richtig.
Und Rosé, sagtest du,
kannst
du sehr gerne, aber wir haben schon so oft Rosé jetzt probiert.
Nee, ist ja auch jetzt so ein typisches Sommergetränk. Nee, ich finde Sauvignon Blanc ganz lecker. Es ist schön fruchtig, grasig, Zitrusfrüchte. Ich finde das immer ganz spannend. Und ich habe das irgendwann mal, als ich in Neuseeland war, so als Rebsorte für mich entdeckt, weil ich den dort einfach super spannend und frisch fand. Und dann bin ich irgendwie dabei geblieben. Also ich mag auch andere, also Weißburgunder, Grauburgunder, Riesling, alles super. Aber zu so einem frischen Essen, gerade zu asiatischem Essen, ich habe ja in Thailand gelebt ein paar Jahre, ist Sauvignon Blanc ganz großartig.
Ah, du hast in Thailand gelebt?
Ja, ich habe 3 Jahre in Thailand gelebt. Ich habe meine Ausbildung gemacht.
Hier in Hamburg. Also direkt nach der Ausbildung?
Nee, nicht direkt aus der Ausbildung. Ich habe meine Ausbildung gemacht hier in Hamburg im Atlantik Hotel, also eben, Mitbewerber auf dem Fünf-Sterne-Markt zumindest. Und bin dann da noch ein Jahr geblieben und habe mich da um die Stars, ums Sternchen gekümmert.
Aha.
Ja, und bin dann 1,5 Jahre später bin ich gegangen und habe in Thailand, in Bangkok gelebt und habe dort 3 Jahre lang für Hotels im Sales und Marketing gearbeitet.
Okay, aber schon gearbeitet, nicht so Backpacker, mein Leben Tour.
Ich habe in meinem Leben nie wieder so hart gearbeitet wie da. Ich habe so 85, 90 Stunden die Woche gearbeitet.
Arbeitet man generell so viel da oder...
Ich glaube, mir war Karriere zu dem Zeitpunkt sehr wichtig und ich wollte einfach Gas geben und wollte irgendwie weiter und es war super leicht, weil durch den Buddhismus waren meine thailändischen Kollegen eher sehr zufrieden mit dem, was sie haben und wir werden ja kapitalistisch großgezogen und wir streben und dementsprechend war es recht einfach, sich so ein bisschen zu profilieren. Und ich hatte das große Glück, dass ich 2 Chefs hatte, die mich ganz toll fanden. Und ich hatte, also ich glaube, 3 Beförderungen innerhalb von 12 Monaten. Und deswegen, es hat einfach Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und dort haben wir eine 6-Tage-Woche. Das heißt, wir hatten nur einen Tag die Woche frei, den Sonntag, und haben den Samstag noch voll gearbeitet. Und deswegen war das einfach immer einfach wirklich viel Arbeit.
Wenn man Hotels in der Welt anguckt, ist es ja häufig so, dass sie deutsche Hoteldirektoren haben, weil die natürlich oft als sehr fleißig gelten, so, ne?
Ja, es wird ein bisschen weniger, aber unsere Ausbildung ist sehr gut angesehen und du hast recht, es ist schon so, dass ich glaube, die Art und Weise, wie wir mit der Hotellerie aufwachsen, durch die Ausbildung, dann eventuell noch ein weiteres Studium, dass man gute Grundkenntnisse hat und die werden einfach geschätzt in der Welt.
Naja, aber du hast recht, zu thailändischem Essen passt Sauvignon Blanc wirklich gut, sehr häufig. Es ist die zweitwichtigste weiße Qualitätsrebsorte auf der Welt nach Chardonnay. Sauvignon Blanc wird auch Blanc Fumé genannt, haben vielleicht auch schon einige gehört. Weißweinsorte, das ist leicht zu erkennen, wird auf der ganzen Welt tatsächlich angebaut. Viele Rebsorten gibt es ja nur in bestimmten Teilen oder so, das wird wirklich überall ausprobiert. Zwischen 2000 und 2010 hat sich die weltweite Anbaufläche auf über 100.000 Hektar verdoppelt. Also das ist so ungefähr die ganze Anbaufläche von Deutschland ist weltweit schon nur Sauvignon Blanc. Das ist echt richtig viel. Wow. Der Hype ist so ein bisschen auch gekommen 1990 oder in den 90er Jahren mit Cloudy Bay Neuseeland. Mhm. Die haben das natürlich sehr populär gemacht. Ja. Gehören heute zu Moët Hennessy, glaube ich. Mhm. Und haben natürlich eine sehr breite Vermarktung. Ich fand den Wein früher mega, heute mag ich ihn persönlich nicht mehr so gerne.
Ja, ich mag ihn auch heute noch, aber man muss den ja nicht immer, also das ist ja, ich habe gehört, dass sie zum Teil mit Helikoptern da die Rebsorten irgendwie Luft zufächern und so ein Kram. Also es soll so ein bisschen over the top sein.
Ja,
es gibt einfach Weingüter, die bessere Preis-Leistung bieten.
Ja, auf jeden Fall. Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Sortenrein ist das immer in der Regel frischer Wein. Oft hat er eigenwillige Noten. Es ist oft dieses Johannisbeer- und Stachelbeer-Aroma, das viele Leute kennen. Und oft hat es diese grünen Noten, die viele Leute gerne mögen, so wie frisch gemähtes Gras. Hat immer eine gute Säurestruktur. Und das typische Sauvignon Blanc-Aroma kommt durch ein Gehalt an Methoxypyrazinen. Das kann man fast nicht aussprechen. Und das sorgt für diese Aromen von grünem Paprika, Bohnen, Spargel oder auch von Kartoffeln.
Siehst du, ich habe schon was gelernt.
Ja, das ist ja auch immer ganz wichtig, dass ein ganz bisschen hier auch gelernt wird, weil wir reden ja auch über Wein. Wenn die reif geerntet werden, dann kommen immer sehr ausgezeichnete Weine mit einem schönen Bouquet nach so schwarzen, wie gesagt, Johannisbeeren oder auch so einer Paprikanote. Und wenn sie nicht so richtig reif geerntet werden, was man auch mal haben kann, dann sind sie vielleicht eher ein bisschen grasig und ein bisschen dünn und vielleicht nicht so harmonisch. Und tatsächlich ist es immer interessant, Sauvignon Blanc von überall zu probieren, weil dadurch, dass er überall angebaut wird, ist er einfach auch sehr unterschiedlich. Ja. Die Klimaverhältnisse sind überall anders und die Böden sind überall anders und Das ist immer ganz spannend, deswegen ruhig alles probieren. Noch eine kleine Randinfo, Heimatort ist eigentlich das, oder so Geburtsort der Rebsorte ist eigentlich das französische Loiretal, den Sancerre oder Puy-Fumé, den kennen eigentlich die meisten Leute, das ist so die großen Namen. Und es ist ursprünglich eine Kreuzung aus Tramina, also einer Bouquet-Rebsorte und Chenin Blanc, den wir viele aus Südafrika kennen, aber der auch eigentlich in tatsächlich Frankreich beheimatet ist. So, den ersten Sauvignon Blanc, den wir heute probieren, habe ich schon eingeschenkt. Das ist Terra al Monte, ein Sauvignon von dem Weingut Rivera aus Apulien in Süditalien, wo es sehr warm ist. Das ist
da möchte ich übrigens unbedingt mal hin. Apulien muss echt der Hammer sein.
Ja, dann.
Ja, zum Wohl.
Zum Wohl. Wir sitzen heute an einem Putin-ähnlichen Tisch sehr weit auseinander. Aber wir stoßen an. Relativ mild, also schöne Frucht.
Ja, aber nicht so grasig. Und
aber nicht so grasig. Ganz
so stachelbeerig. Also es ist lecker, süffig.
Ja.
Ja.
Ist so eine ganz andere Stilistik. Es eher, finde ich, so von der Stilistik fast so ein bisschen in die französische Richtung.
Ist so ein bisschen weicher, erwachsener ausgebaut.
Es ist sehr weich, genau. Ja. Ich finde auch, dass er sehr weich ist, relativ zurückhaltend. Ich glaube, dass das auch ein guter Wein ist, um sich einfach in die Sonne zu setzen, also ans Wasser oder so und einfach ein Fläschchen zu trinken.
Ja.
Aber für jemanden, der diesen Neuseeland-Stil mag, ist es dann eher nicht das Richtige. Nee, genau. Aber es ist, glaube ich, so ein guter Allrounder, so ein
Everybody's Darling
fast. Ich finde es fast so ein bisschen, ich glaube, der holt viele Menschen ab. Hm. Ja.
Erzähl mir du denn, wie stehst du eigentlich zu Hotels, wo ich jetzt gerade hier bin?
Hotels sind natürlich häufig einfach Kunden.
Ja, stimmt.
Dadurch kenne ich natürlich relativ viele Hotels. Ich bin so ein relativ unkomplizierter Gast, den bin ich, glaube ich, gar nicht. Also ich sag mal so, ich habe eine andere Sicht auf Hotels, wie ein Hotelier auf Hotels, weil es natürlich so euer Baby ist. So, umso eher habe ich vielleicht eher ein Verhältnis zu Wein und bin da bereit, irgendwie zu sagen, ja, kostet die Flasche halt so und so viel. Mhm. Bei Hotels kommt es für mich immer drauf an, wo ist der Einsatzzweck? Also wenn ich jetzt in eine Stadt fahre, wir sind auf einer Feier und ich schlafe da genau 3 Stunden, dann wäre ich zum Beispiel jetzt so ein Gast, der würde in Motel One gehen.
Ja, ich auch.
Weil das hat nur einen Zweck und das ist Schlafen, das muss ruhig und sauber sein, und Punkt.
Ja.
Wenn ich weiß, ich bin viel im Hotel oder ich fahre auch vielleicht in ein Land oder in einen Ort, wo man weiß, man geht jetzt nicht viel raus, man ist dort zum Arbeiten, man ist vielleicht mehr im Hotel oder man fährt vielleicht wandern oder so, dann ist es mir immer wichtig, dass das irgendwie ein bisschen nett ist, dass es irgendwie ein bisschen, dass man sich zu Hause fühlt. Ich bin früher, als ich noch Vertriebsleitung bei einem Weinhandelshaus war, 6 Tage die Woche im Hotel gewesen.
Wahnsinn.
Und am Anfang war das super spannend, so mit Mitte, Ende 20 war das super. Ja, Ende 20 war das. Und irgendwann geht es dir total auf die Nerven. Dann habe ich schon immer wirklich versucht, habe immer versucht, in die gleichen Hotels zu gehen in den Städten und versucht auch immer die gleichen Zimmer zu kriegen. Mhm. Das klingt so doof, ich habe das immer gar nicht verstanden. Ich habe neulich mit Steve Schwenklengs von der Barclays Arena über die ganzen Stars geredet, die ihre Rider haben, wo sie sagen, das muss so sein, das muss überall gleich aussehen. Ja, warum? Das hat mit Arroganz nichts zu tun, aber die brauchen halt irgendwie ein Gefühl von Heimat und von Kontinuität. Und das ist beim Hotel für mich so das Gleiche. Ich habe so oft schon nackt nachts auf dem Flur gestanden, weil ich dachte, ich gehe auf die Toilette. Und was war die falsche Tür?
Interessant.
Ja, ja. Man muss immer eine Unterhose anhaben, wenn man ins Bett geht.
Das wäre nicht so schlecht.
Das ist immer hilfreich. Und ich habe auf jeden Fall schon oft in Unterhose an eine Rezeption gestanden und gesagt, ich habe mich leider ausgesperrt.
Ja.
Und witzigerweise, es wundert auch gar keinen. Das scheint sehr häufig vorzukommen.
Ja, wenn man wirklich viel in Hotels ist, kann das total passieren. Ja.
Aber für mich ist es nicht so sehr wichtig, dass in einem Hotel alles perfekt ist. Also es darf auch mal irgendwo eine Schramme oder sowas irgendwann. Es muss nicht alles super wie neu sein. Das Allerwichtigste für mich ist einfach die Freundlichkeit des Personals. Wenn man reinkommt und die Leute lächeln einen an und sind höflich und nett und sagen alle guten Morgen und guten Abend und dann. Das macht so viele Dinge wett, die nicht funktionieren oder die auch wenn beim Frühstück mal was nicht ist, wie es sein soll oder so, das ist mir ehrlich gesagt alles scheißegal. Mhm. Solange die Leute irgendwie nett sind, haben sie mich schon völlig eingefangen.
Ich glaube auch, das ist eigentlich das beste Rezept, wenn man, weil eine Hardware, also ein tolles Hotel, tolle Möbel und so weiter, tollen Look, das kriegt eigentlich jeder hin, aber das Besondere an den Hotels, finde ich auch immer, ist der Service, also die Software.
Ja.
Und das ist wird immer schwieriger, da die richtigen Leute zu finden, die das auch noch wirklich mit Leidenschaft und mit, ja, das ist es, Leidenschaft. Also ich glaube, es ist nicht so leicht, Leute zu finden, die das, was wir machen, Hotellerie, eben auch mit Leidenschaft gerne machen wollen.
Ja, so Kettenhotels, also Motel One ist natürlich auch eine Kette,
ja,
aber auf einem sehr guten Niveau. Aber so die meisten anderen Kettenhotels meide ich komplett, weil die sehr anonym sind und auch so mit ihrem Personal umgehen und so sieht man es, so fühlt man sich dann auch da. Und ich finde, dass wir in Deutschland eine schöne Sache haben. Wir haben sehr, sehr viele schöne kleine Landhotels. Die werden immer so ein bisschen aus den Augen gelassen. Und wenn man gerade im Außendienst ist, dann kann man ja relativ frei wählen, wo man übernachtet. Und dann ist es immer ganz gut, so in so einen Landgasthof zu gehen, weil da ist auch die Küche meistens immer sehr gut.
Ja, das stimmt, hast du recht.
Das, ist ja für den Reisenden wichtig.
Ist auch ganz oft so, dass da eben auch noch die Inhaber wirklich mit drin stehen,
ja,
und mit Leidenschaft ihren Landgasthof oder ihr kleines Landhaus betreiben. Und dann ist es halt auch oft so, dass der Sohn dann in der Küche als Koch oder so. Also das ist schon toll. Das ist auch was Besonderes in Deutschland, dass wir immer noch, ich glaube, über 70% individuelle Hotels haben und nur 30% Kettenhotels.
Ja.
In Amerika ist es genau andersrum.
Ja, in Amerika bin ich deswegen vielleicht auch gar nicht so gerne. Ja. Und in Amerika ist natürlich auch so, das ist auch interessant zu sehen, das ändert sich wahrscheinlich bei uns gerade, aber in Deutschland ist, dass die Raten verhältnismäßig niedrig sind, wenn du sie vergleichst mit dem Ausland.
Ja.
Und dass wir Deutschen dann doch schon Schmerzen haben, die Preise zu bezahlen. Also wenn man dann in ein Motel One geht und das kostet in der Nacht 140 Euro, dann ist es auch schon viel im Vergleich zu früher und man denkt dann, okay, für einmal schlafen, das ist schon viel. Aber wenn man dann sieht, dass, keine Ahnung, Amerikaner rüberkommen oder so, die gehen ins Vierjahreszeiten oder in den Bayerischen Hof und zahlen da 400, 500 Euro die Nacht und für die ist das so ganz normal, weil ich kenne das aus meinen Amerika-Urlauben auch. Da sind 400 Dollar für eine Übernachtung gar nichts oder so. Ne?
Also zum Glück, auch das ändert sich ja langsam. Also, aber du hast recht, das ist, wir sind in Deutschland im Vergleich zu unserem europäischen Umfeld und auch unseren Nachbarn sind wir immer noch günstig. Also wenn du nach Kopenhagen, nach Rom oder nach Paris oder nach London gehst, zahlst du oft das Doppelte von dem, was du hier in Deutschland zahlen würdest für ein vergleichbares Hotel. Aber da muss man sagen, war Corona recht hilfreich, weil wir gemerkt haben, dass die Raten sich jetzt in den letzten 2 Jahren auch schon angezogen haben und auch nicht verdoppelt, aber auf jeden Fall ist es schon so, dass das sowohl auf dem Land oder an der Küste als auch in den Bergen und in den Städten ist es so, dass die Raten schon angezogen haben.
Ja.
Was auch gut ist und sinnvoll, weil wir ja auch unsere Mitarbeiter besser zahlen müssen, weil alle Nebenkosten hochgehen, also deswegen ist das schon sinnvoll.
Du hast nach der Ausbildung warst in Asien und dann hast du dich schon direkt selbstständig gemacht,
ja,
oder?
Ja, ich bin mit 25 zurückgekommen. Mein Vater wollte das Hotel verkaufen.
In 5 Jahren hast du es verkauft.
Genau, vor 5 Jahren. So sieht's aus. Ich bin erst 30. Nein, also vor vielen, vielen Jahren. Ist jetzt schon 21 Jahre her. 21 Jahre ist das her. Bin ich nach Deutschland gekommen. Es war so, dass mein Vater sein Hotel verkaufen wollte. Mein Bruder hat zu dem Zeitpunkt in Hongkong gelebt und ich in Bangkok. Und dann war es so, dass mein Bruder und ich nach Deutschland gefahren sind. Wir haben meinen Vater eingepackt und sind nach Sylt und haben so 2 Tage Spaziergänge gemacht und haben überlegt, wie wir das machen. Weil mein Bruder und ich fanden die Idee, sich selbstständig zu machen, total spannend. Dann haben wir es unseren Eltern abgekauft. Wir haben noch 2 Schwestern, deswegen war es uns ganz wichtig, dass die keine Ansprüche haben. Mhm. Und das andere, was uns auch ganz wichtig war, ist, mein Vater hatte nie irgendwie eine Lebensversicherung oder Geld zur Seite gelegt, sondern immer alles ins Hotel gesteckt. Und wir wollten nicht, dass auch er irgendwelche Ansprüche, Rentenansprüche oder sonst irgendwas, sondern wir haben es wirklich wie Dritte ihm abgekauft und finanziert.
Also sauber aufgestellt. Ne?
Sehr, sehr sauber aufgestellt. Genau. Und das war eben ganz toll. Und da war ich 25 und da bin ich dann zurückgekommen und habe mich selbstständig gemacht, zusammen mit meinem Bruder, und wir waren beide Direktoren und Geschäftsführer. Und das war dann in St. Peter. Und das war natürlich echt mal eine Umgewöhnung, nicht? Von einer 8-Millionen-Metropole in ein Dorf mit 3.000 Einwohnern. Ich bin im Januar zurückgekommen, es gab bis April Regen und Schnee Und St. Peter war damals im Jahre 2002 nun auch noch nicht das, was es heute ist. Das heißt also, das war auf jeden Fall eine Umgewöhnung.
Ja, und da hat man ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr sich bemühen müssen, dass Leute nach St. Peter fahren und übernachten, oder? War das früher
absolut
schon?
Absolut. Ja. Nein, absolut. Es war, wir hatten das große Glück. Mein Vater hat sich immer sehr gut um die Kosten gekümmert und das Haus stand gut da. Und dadurch, dass mein Bruder und ich uns sehr gut ergänzt haben, mein Bruder war sehr gut hinter den Kulissen und mit Kosten und ich war eher Sales und Marketing und draußen am Gast und deswegen hatten wir so ganz klare Zuständigkeiten und es gibt ja immer Geschäfte da draußen, man muss nur gucken, wo es ist und damals war es so, dass diese ganzen Wellnessurlaube anfingen, das heißt also in der Hauptsaison, also ich sag mal so zwischen April und Oktober waren wir gut gebucht, aber im Winter war halt tote Hose und für uns war es ganz wichtig, unsere Mitarbeiter damals nicht zum Stempeln zu schicken, also irgendwie zu sagen, im Winter wir können dich nicht beschäftigen, sondern wir haben dann uns entschlossen, wirklich alle Mitarbeiter, damals hatten wir so 47 Mitarbeiter, komplett durch den Winter zu ziehen und haben dann uns eben auf dieses Wellnessgeschäft, das fing damals an, haben einen Tagungsraum umgebaut in Wellness-Behandlungsräume. Wir haben unten eine Bar geschlossen und dort zusätzliche Ruheräume und Saunen und so weiter einzubauen. Und das hat uns wahnsinnig geholfen. Wir haben innerhalb von 3 Jahren die Belegung von 56 auf 84% aufs Jahr hochgeschraubt.
Ja, das ist ordentlich.
Ja, das war irre.
Und heute hast du mit dem Hotel aber nichts mehr zu tun.
War mein Vaters und ich habe dann zusammen noch mit meinem Bruder 2006 ein weiteres Hotel gebaut. Das war das Strandgut Resort in St. Peter-Ording.
Ah, das kenne ich, ja.
Genau, und dann haben wir uns 2010 so ein bisschen in die Haare bekommen, weil ich glaube, es gab verschiedene Gründe. Also,
aber das finde ich schön, dass du das sagst, weil häufig ist es ja so, wenn ich habe ja nun auch einen Bruder und dann ist es ja oftmals so, dass man sich in der Familie vielleicht auch nicht immer mal auf Dauer grün ist, aber meistens wird das dann so schön verpackt, so dann haben wir uns entschieden, wir sind getrennte Wege gegangen, geschäftlich. Aber ich finde es schön, dass mal einer sagt, du, wir müssen ein bisschen in die Haare bekommen.
Ja,
das ist ja eigentlich meistens der Fall, wenn man ehrlich ist.
Genau. Nee, man muss das ja auch nicht verschönigen. Also im Nachhinein ist es immer einfacher, darüber zu reden und das zu analysieren. Aber ich glaube, ich wollte, glaube ich, auch irgendwann aus seinem Schatten raus. Er ist halt 6 Jahre älter und auch im Job einfach erfahrener und ein bisschen dominanter. Und ich glaube, viele Jahre habe ich das toll gefunden, weil ich mich so ein bisschen verpissen konnte und mein Ding in Hamburg machen konnte und so weiter. Aber irgendwann will man dann auch so aus diesem Schatten raus. Wir waren beide ebenbürtige Geschäftspartner. Und es wurde dann schwierig. Ich habe dann meine Anteile an beiden Hotels an ihn verkauft und habe mich selbstständig gemacht.
Da gab es ja schon 3,50 € dafür.
Da gab es dann schon 3,50 € für. Auf jeden Fall war es gerade genug, dass ich mir ein neues Hotel kaufen konnte oder bauen konnte. Wir haben dann das Beach Motel 2011 angefangen zu bauen.
Das war in Heiligenhafen?
Nee, das war in St. Peter-Ording.
Ah, das war in St. Peter-Ording.
Das war das erste, okay. Im Ortsteil Ording. Und das war 2011 haben wir angefangen zu bauen und haben unsere Nachbarn gegen uns geklagt. Dann hatten wir erstmal einen Baustopp. Und das war gar nicht so einfach, weil da war halt meine Existenz drin. Nicht?
Ja.
Also es war also schon.
Weil die haben geklagt aufgrund von, das finden wir nicht so schön.
Genau, das ist uns zu groß, zu breit, zu hoch.
Und heute steht da alles voll.
Und ja, naja, es ist halt immer sehr subjektiv. Ja. Und wir hatten aber einen Nachbarn, der halt auch Rechtsanwalt war. Und das wurde halt schwierig und hat das Ganze ein Jahr verzögert, 700.000 € Mehrkosten gehabt und so. Und also in dem Jahr ging es mir nicht so richtig gut, weil natürlich auch ich alles auf eine, wie nennt man das, auf ein Pferd gesetzt habe.
Ja, auf eine Karte, also
Risiko. Auf eine Karte, genau. Ja. Und hat aber alles gut geklappt und das haben wir 2013 eröffnet und ging durch die Decke. Und das war dann meine Selbstständigkeit. Habe ich zusammen mit einem Geschäftspartner, der ist Bauunternehmer in Büsum, mit dem habe ich das zusammen gemacht. Ich bin alleiniger Geschäftsführer jetzt der Hotels, aber er war 50% mitbeteiligt und inzwischen haben wir noch einen Dritten und wir sind jeder ein Drittel beteiligt.
Aber also die lassen dich in Ruhe, also die sind beteiligt.
Ich glaube, mir ist es ganz wichtig, dass die mich nicht nur in Ruhe lassen, sondern auch involviert sind. Also das ist, mir ging es immer darum, dass ich Geschäftspartner habe, die auch Lust auf das machen haben, was wir machen. Und ich involviere die, wir treffen uns alle 2 Monate spätestens und dann reden wir über das, was dann noch so gemacht werden muss. Und wir haben ja auch wirklich seit 2013 jetzt 5 Hotels gebaut und eröffnet und betrieben. Und das heißt, es macht denen auch Spaß und es funktioniert auch wirtschaftlich. Aber mir war es eben immer wichtig, nicht nur Geldgeber zu haben, sondern Leute, die wirklich mit im Boot sitzen und auch mit profitieren, aber eben auch die Kompetenz haben, mit zu entscheiden.
Ja, ein Bauunternehmer bei sowas zu haben, ist ja wahrscheinlich nicht schlecht, ne?
Mega, mega, weil ich konnte mich darauf konzentrieren, die Häuser voll zu machen und das Personal zu finden. Und es war in seinem eigenen Interesse, das Ding so schnell und so sinnvoll und so schön und so gut wie möglich auf die Beine zu stellen. Und jeder, der mal ein Haus gebaut hat oder ein Hotel gebaut hat, der weiß, was das für Herausforderungen mit sich bringt. Und wenn man da einen Geschäftspartner hat, der da auch die Kompetenz hat, also das bringt schon wahnsinnig viel, weil ich sitze da manchmal mit den Handwerkern da bei diesen Baubesprechungen und das sind total böhmische Wälder. Und dann ist es eben toll zu wissen, da ist jemand, der hat einfach Ahnung.
Ja.
Und dann kann ich mich darauf konzentrieren, die Hütte voll zu machen. Ja. Und das sind schon super Synergien.
Und nach Beachmotels seid ihr gestartet?
In Heiligenhafen.
In Heiligenhafen, genau. Also nach St. Peter-Ording seid ihr in Heiligenhafen gestartet. Das war ja auch eine Entscheidung. Da hat ja wahrscheinlich der ein oder andere auch gesagt, Gott, der Junge tickt nicht mehr ganz
heute,
sauber.
Heute nicht mehr. Es war so, dass 2007 ich schon die ersten Gespräche geführt hatte. Ich war bei einer Veranstaltung in Travemünde und habe das Strandgut-Resort vorgestellt. Und da kamen Leute auf mich zu und sagen, wir machen hier den Masterplan für Heiligenhafen. Und dann sage ich, Heiligendamm? Nein, Heiligenhafen. Sag ich, kenne ich nicht. Und dann haben die mich gefragt, haben mir so ein bisschen vorgestellt und gesagt, Mensch, was wären denn für interessante Sachen und so weiter. Und dann hat es erstmal geruht, aber ich bin immer irgendwie mit denen in Kontakt geblieben, weil die auch einfach Empfehlungen haben wollten. Die hatten zwei Grundstücke links und rechts von der Promenade und was müssten denn da für sinnvolle Hotels entstehen? Und dann war es so, dass als ich dann das Beachmotel eröffnet hatte in St. Peter, war mir immer klar, dadurch, dass ich ja schon Jahre vorher an der Nordsee Erfahrung hatte, dass es immer in Hamburg und auch in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen Nordseeliebhaber gab und Ostseeliebhaber.
Das
und ich
stimmt.
dachte mir, wenn ich nochmal ein zweites Hotel machen würde, dann doch an der Nordsee, an der Ostsee, weil ich dann beides abdecken könnte. Ich könnte in Hamburg die Leute abdecken, die gerne in die Nordsee fahren und die gerne an die Ostsee fahren. Und deswegen sind wir mit denen in Kontakt geblieben und dann hatte ich mich erst beworben für das kleine Grundstück und auf dem großen Grundstück sollte erst ein Lindner Hotel entstehen.
Oh dann Gottes.
Aber es war für uns also erstmal gut, weil wir sind der kleine Juniorpartner und Lindner war ja schon gestanden und so weiter. Die sind dann abgesprungen. Dann sollte ein Travel Charm da entstehen. Die sind dann auch abgesprungen. Und irgendwann, 2,5 Jahre später, habe ich irgendwann gemerkt, ich glaube an die Destination, weil das Tolle an Heiligenhafen ist, es ist super schnell von Hamburg zu erreichen.
Ja.
Du fährst nur Autobahn, fährst von der Autobahn ab und bist in 3 Minuten am Hotel.
Ja.
Und die Mikrolage, also du hast einen Hafen, du hast wo fangfrischer Fisch herkommt.
Super Strand.
Ne, du hast einen super Strand, du hast ein Naturschutzgebiet, den Graswader, du hast eine Seebrücke, du hast einen Binnensee, du hast eine Marina mit 1000 Segelbooten und eine kleine, süße kleine Altstadt und es ist alles fußläufig. Und das fand ich so viele Pluspunkte. Und dann eben, was wenig Orte schaffen, sie haben es geschafft, an der Meereskante ein neues Gesicht zu gestalten. Also wenn man sich Grömitz oder viele andere Orte anschaut, Timmendorf und so weiter, dann haben die ein sehr geformtes Bild an der ersten Strandlinie. Und bei Heiligenhafen war es so, dass da nie was war. Da war ein Wohnmobilstellplatz und ein kleiner Wald und ein Gildehaus und das war's. Weil es immer nur als Hafenstadt funktioniert hat. Und auf einmal gab es da eine neue Seebrücke und dann eben zwei Grundstücke in allererster Reihe. Und als ich das erste Mal mit meinen beiden Geschäftspartnern dann da stand, das war März und es hat geregnet und es war Schietwetter und es sah alles gruselig aus und die guckten mich ganz verwirrt und sagte, hier willst du Hotels bauen? So und naja, auf jeden Fall habe ich sie überzeugt und dann haben wir uns eben nicht nur entschieden, eins zu bauen auf dem kleinen Grundstück, sondern wir haben dann entschieden, beide zu bauen, weil eben kein anderer mit dabei war und ich habe da so dran geglaubt und dann haben wir auf dem großen Grundstück das Beachmotel gebaut und auf dem kleinen Grundstück ein Konzept unterhalb vom Beachmotel, die Bretterbude und die ist so ein bisschen rotziger, rockiger und ein bisschen jünger. So, vom
so junge Leute Surfer-Style, ne?
Ja, genau.
Wahnsinn, damit hast du im Grunde genommen ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und jetzt bist du an Nord- und Ostsee?
Ja, Nord- und Ostsee. Inzwischen 3, oh Gott, bald 4 an der Nordsee. Naja, also St. Peter 1, dann Büsum 1 im Moment, das Lighthaus. Dann haben wir in Wilhelmshaven in Niedersachsen ein kleines Boutique-Hotel. Da bauen wir jetzt noch ab nächstem Jahr ein weiteres Haus. In Büsum bauen wir gerade kräftig an zwei Häusern, und zwar einmal Beach Apartments. Das ist also mit kleinen Wohnküchen ein Haus mit voller Gastronomie und Wellnessbereich. Die Beach Apartments machen im März nächsten Jahres auf und wir machen eine zweite Bretterbude. Und die macht noch in diesem Jahr, im Dezember auf.
Wahnsinn.
Genau. Und dann eben in Hamburg, da sind wir seit 5 Jahren in der Planung. Die Baugenehmigung in einer Großstadt wie Hamburg dauert noch mal ein bisschen länger. Und da werden wir nächstes Jahr im Dezember eröffnen, die Villa Viva.
Die Villa Viva, das ist natürlich das nächste große Stichwort, denn ich habe es schon eingangs gesagt, aber ich muss jetzt erstmal noch einen Schluck trinken. Ich habe schon ganz trockenen Mund vom Zuhören alleine.
Ja, ich bin sehr gespannt, was der jetzt mit sich bringt, der
jetzt,
Wein. Ist ein bisschen heller.
Machen wir, genau, der ist ein bisschen heller in der Farbe, das stimmt schon. Jetzt habe ich gedacht, auch die Deutschen haben natürlich in den letzten Jahren ein bisschen mehr Gas gegeben beim Sauvignon Blanc und die Anbaufläche etwas erweitert. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Das ist ein Sauvignon Blanc vom Stefan Bietighöfer aus der Pfalz. Die Pfalz ist eigentlich, glaube ich, so Sauvignon-mäßig die größte Anbaufläche, die wir haben. Also es gibt es auch in Rheinhessen und überall, aber die machen am meisten.
Riecht gut.
Riecht gut, hat eine sehr schöne Ausstattung mit ein paar lustigen Tieren drauf.
Das ist eher meiner. Sorry, jetzt habe ich
vorgegriffen. Ja, ist in der Nase auch schon eher meiner, ist auch, finde ich, typischer in der Nase. Hat eher so diese Stachelbeerenaroma.
Ja, es ist fruchtiger und spritziger. Mhm. Also er hat so eine richtig schöne, knackige Frische. Und da kommt auch dieses Grasige raus und so ein bisschen so Grapefruit, Stachelbeere. Also finde ich super lecker.
Genau, der hat diese Typizität. Aber er hat das nicht, was die Neuseeländer zum Beispiel häufig haben, dass sie so over the top sind, weißt du, dass du so trinkst und denkst, oh, so viel Stachelbeere wollte ich jetzt auch nicht.
Das stimmt, ich muss sagen, früher fand ich das toll, inzwischen finde ich das eher nervig. Also inzwischen mag ich die, wenn sie ein bisschen ausgewogener sind und nicht dieses, als ob du ins Gras beißt. Also, ne, so, also das,
nicht viel. Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Ja. Ich hab früher auch super, super gerne Neuseeland getrunken, also vor ein paar Jahren noch. Man hat dann so viel immer davon getrunken, also häufig den Wein getrunken, dass ich mich einfach echt darin übertrunken habe. Also, und das hat man aber bei Wein oder vielleicht ist es bei Lebensmitteln auch nicht anders. Wenn du jetzt ständig Pizza isst, kannst du irgendwann auch keine Pizza mehr sehen.
Kann ich immer noch ganz gut. Nein, aber.
Aber man sieht es nicht. Das ist ganz gut daran.
Naja, man muss viel Sport machen.
Man muss viel Sport machen. Bei Wein übrigens auch.
Stimmt.
Nee, der gefällt mir sehr gut. Und gerade für die Leute, die sagen, warum muss man den Wein weit fahren? Gibt's ja auch so.
Ja,
Hat ja auch Wahrheit, wird sich auch sicherlich in den nächsten Jahren alles nochmal verschärfen, dieses Thema.
Ja, das merken wir auch. Also Regionalität ist schon einfach wichtig. Wollen wir auch selber. Also ich finde, man muss nicht alles um die Weltgeschichte fahren. Man muss auch nicht Wasser unbedingt aus Italien oder von Fidschi oder sonst irgendwo her karren.
Nee.
Sondern wir gucken eben auch, wir sind eine regionale Gruppe an der Küste und dementsprechend finden wir es auch gut, dass wir regionale Produkte beziehen. Also wir sind auch beteiligt an der James Farm. Das ist eine Farm, die in der Nähe zwischen Flensburg und Niebel sitzt. Und da produzieren wir unser eigenes Fleisch, also wirklich von dem Feld, wo wir die Saat anbauen für das Futter, bis zu den Eiern, die wir in den Hotels haben, die kommen von da, das Schweinefleisch, das Rind, wir haben eine eigene Schlachterei dort und wir wollen einfach gucken, dass wir auch Einfluss darauf haben, was für Produkte wir einfach bei uns am Frühstück, aber auch in den Restaurants liefern.
Ja, das heißt, am Frühstück, das kommt alles komplett dann von...
Nicht alles, dafür ist die Farm noch nicht groß genug.
Okay,
also wir bräuchten, weil also es sind insgesamt, also bei uns die 5 Häuser, haben wir teilweise die Produkte, also wir haben eine eigene Käserei, wir haben bestimmte Wurst und die Eier, die kriegen wir
auch wirklich
von da.
Das ist ja wirklich besonders.
Ja, das ist auch so. Aber das Fleisch in Restaurants, das wir schlachten ein Rind die Woche, 3 Schweine und da gucken wir halt, weil das muss ja alles nachwachsen. Das ist ja ein natürliches, nicht? Also das ist ja nicht so wie in der Großschlachterei, sondern wir verwerten halt auch wirklich alles von dem Rind. Und das ist mit unseren Küchenchefs so abgesprochen. Die gucken dann, was ist dann noch da? Was brauchen wir diese Woche? Was brauchen wir nächste Woche? Und aber der Gast ist schon so, dass wenn der ein Entrecot will, dann will er das jeden Tag und dann haben wir auch andere Lieferanten, aber Regionalität ist schon wichtig.
Ja, das kann ich verstehen. Ja, Mensch, du baust jetzt so viele Hotels. Wo ist denn das Limit?
ich glaube, das Gute ist, ich habe ein super Team. Und solange das Team das hinbekommt und solange wir auch noch Mitarbeiter finden, das ist ja die spannende Herausforderung, nicht die Gäste zu finden, sondern die Mitarbeiter zu finden. Denn wir sind ja Resort-Hotels und wir sind im Moment noch sehr personalintensiv. Wir haben jetzt um die 400 Mitarbeiter bei 5 Hotels. Das heißt, es ist wahnsinnig personalintensiv. Und das macht uns auch aus. Und wir merken, dass es einfach immer schwieriger schwieriger wird, gute Kellner, gute Leute an der Rezeption, im Eventbereich, aber vor allem Köche zu finden. Und ich glaube, solange wir die noch finden und die noch Lust auf uns haben, werden wir das sicherlich weitermachen. Und wir haben uns immer gesagt, also 1A-Standorte, solange es die noch gibt und wir auch da rankommen und die auch noch bezahlbar sind, haben wir auch weiter noch Lust. Ja, und das Gute ist halt, wir sind auf Augenhöhe, wir sind 3 Geschäftspartner und wir machen das selber, wir bauen selber, wir finanzieren selber und wir betreiben selber. Und dem ist aber natürlich dadurch auch eine gewisse Größe also, oder Limits gesetzt, weil ein Hotel kostet immer wahnsinnig viel Geld im Invest und wir müssen das ja teilweise eben auch aus Eigenkapital machen und deswegen ist da einem ganz natürlichen Wachstum einfach eine Grenze gesetzt.
Und du sagtest vorhin eingangs, in Asien hast du viel gearbeitet, weil dir war Karriere wichtig. Hast du jetzt schon mal an die Rente gedacht? Hast du jetzt schon mal an den Exit gedacht?
Ja, das habe ich schon. Also das ist so, dass ich...
Oder bist du jemand, der sagt, mit 50 verkaufe ich alles und dann nach mir die Sintflut?
Nur mit 50, das ist ja schon ein paar Jahren. Also noch habe ich was.
Naja, aber
du hast recht. Also nee, wir haben jedes Jahr ein Strategie-Meeting und ich habe mit meinen beiden Geschäftspartnern gesprochen und gesagt, also 10 Jahre kann ich mir das noch vorstellen, dann bin ich Mitte 50 und dann würde ich so aus dem Tagtäglichen raus und würde wahrscheinlich auch meine Anteile verkaufen. Ich habe keine Kinder, also ich habe nichts zu vererben, also muss ich versuchen, das Geld selber zu verprassen.
Das sollte gehen.
Und ich genieße ja jetzt schon das Leben, aber ich habe dann gesagt, das ist ja auch eine Verantwortung. Also wir sind jetzt nächstes Jahr bei 500 Mitarbeitern, das wird ja auch nicht weniger. Und jetzt gerade in Corona-Zeiten zu wissen, dass man auch die Verantwortung für so viele Mitarbeiter trägt, das ist etwas, was einen nicht immer entspannt schlafen lässt. Ich kann das zwar ganz gut, aber trotz alledem kann ich mir gut vorstellen, so in 10 Jahren zu sagen, Mensch, lass jemand anderen das Ruder übernehmen und ich bleibe vielleicht als Investor mit dabei oder ich bleibe als Consultant mit dabei. Aber ich könnte mir dann einfach auch schon vorstellen, noch ein bisschen mehr Freizeit zu haben oder noch mehr zu reisen.
Ja, hervorragend. Also ja. Klingt gut. Verantwortung hast du gerade genannt. Du übernimmst natürlich Verantwortung. Du hast den Heiligenhafen, den Pride vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Ich glaube, vor fünf Jahren. Dieses Jahr war 5. Pride. Mhm. Das ist, glaube ich, mal ganz klein gestartet.
Ja, das ist immer noch nicht so riesig, aber wir werden jedes Jahr größer. Das ist unser Beach Pride Festival in Heiligenhafen und ich wollte einfach mal gucken. Ich war vor vielen Jahren mal in Australien, in Sydney, beim Mardi Gras und nach diesem Mardi Gras, nach diesem riesen LGBTQ Festival, ist es so, dass die Leute danach zum Detox quasi in die Resorts fahren, die Woche drauf und alle sich erstmal erholen von der ganzen Party. Und ich dachte mir, wieso gibt's das eigentlich in Deutschland nicht? Und es gibt was am Wörthersee, das ist in Österreich, und es gibt was, ich glaube, in Sölden, aber an der Küste in Deutschland gab es sowas nicht. Und ich habe gesagt, Mensch, das versuche ich jetzt einfach mal. Und das ist viel Aufwand, weil im August sind wir so oder so ausgebucht, aber irgendwann muss man ja mal der Erste sein und es wächst stetig und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß und auch unser Team hat da viel Spaß dran und solange die Leute kommen und sie kommen immer wieder und wir sind schon wieder fast ausgebucht fürs nächste Jahr, dann machen wir weiter.
Ja, ich find's was Besonderes, weil wie gesagt, im August seid ihr eh ausgebucht. Du müsstest dir das nicht an die Beine binden. Es kostet ja auch ein bisschen Geld, immer sowas zu organisieren.
Ja.
Und deswegen ist es ja schon keine Selbstverständlichkeit, dass jemand sowas in die Hand nimmt, ne?
Nee, auch ich glaube, das ist auch, also uns war immer wichtig, dass wir andere Wege gehen, neue Wege gehen und das war halt eben ein Bereich, wo wir gesagt haben, warum nicht mal so ein Pride auch in so einem kleinen Ort an der Küste machen und wir haben ein sehr diverses Publikum bei uns in den Hotels und ich finde, für alle müsste man irgendwie mal was machen und deswegen war Beach Pride irgendwie genau das, worauf wir dann zu dem Zeitpunkt Lust hatten und das Schöne war, dass die Gemeinde dort auch sehr, sehr offen dafür war. Und auch immer noch sehr offen dafür ist.
Ja, finde ich gut. Ja. Also alle, die noch nicht gebucht haben, nächstes Jahr sind noch Zimmer frei.
Auf jeden Fall.
Ich habe schon gebucht.
Alle sind willkommen.
Und Villa Viva, das hast du gerade schon angesprochen, das ist natürlich auch ein gutes Projekt. Ich glaube, dass, wenn ich mich richtig erinnere, Benny Adrian, hatte der die Idee oder wer hatte die Idee grundsätzlich?
Ja, es war gar nicht ich. Also es war so, dass die neue Räumlichkeiten brauchten. Also Viva Con Aqua ist das. Ja. Das ist ein Wasser und ein Verein in Hamburg. Also es hat als Verein gestartet, die eben Geld sammeln, Spenden sammeln, um in Bereichen, wo es kein sauberes Trinkwasser ist, gibt, Brunnen zu bauen. Und das fing vor, ich glaube, 15, 16 Jahren an. Und wir sind schon recht früh mit denen in Kontakt geblieben, weil wir beim ersten Beachmotel gesagt haben, wir möchten pro Hotel immer ein Zimmer haben, mit dem wir auch was Gutes tun und damit auch der Gast was Gutes tut. Und dann haben wir, wie wir von Aqua angesprochen, gesagt, hättet ihr Lust, wir zahlen das Zimmer, wir zahlen die Einrichtung, wir möchten aber, dass ihr euch mit einbringt und wir spenden 20% der Jahresumsätze, die wir mit diesem Zimmer machen, an euch. Und damit haben wir angefangen, das haben wir dann auch in der Bretterbude gemacht mit Viva con Aqua und das heißt, da haben wir schon 2011 die ersten Kontakte gehabt und sind einfach immer sehr freundschaftlich mit Michael Fritz und Benny Adrian in Kontakt geblieben und dann war es halt so, dass die in Hamburg eine neue Location gesucht haben für ihr Büro und die Stadt hat denen dieses Grundstück angeboten, da durften sie nur viel mehr bauen, als sie brauchten und haben dann überlegt, was machen wir da, irgendwie Coworking Space oder sowas und irgendwann kamen sie auf die Idee, ein Hotel zu bauen und haben mich dann angefragt und habe gesagt, ja, ich bin dabei, ich habe sofort ja gesagt, das hat die ziemlich gewundert und habe gesagt, aber wisst ihr was, fragt nochmal rum. Also ich möchte nicht, dass ich der Einzige bin und dass ihr es nachher bereut oder sonst irgendwas. Fragt rum und dann sind sie auch ruhig rumgegangen und haben Herrn Edminam und Herrn Müller von Mutter One und Herrn Hollmann von 25 Hours und alle möglichen gefragt und auch Gespräche geführt und nach einem Dreivierteljahr haben sie aber wieder bei mir angerufen und gesagt, irgendwie machen wir es mit dir. Und ich fand die Idee ganz großartig. Es ist eben so, dass Viva con Aqua gesagt hat, wenn wir ein Gasthaus machen, ein Hotel, dann ist es so, dass es mehrheitlich gemeinnützig sein muss, also einem guten Zweck zugutekommen muss. Und dadurch, dass es mir und meinen Geschäftspartnern auch so schon gut geht, haben wir gesagt, das finden wir eine super Idee. Und es ist so, dass wir operativ als Heimathafenhotels die Villa Viva führen werden, leiten werden. Und ich würde sagen, 95% der Arbeit haben, aber nur 40% der Gewinne. Das heißt also, 60% der Gewinne, die wir mit diesem Haus erzielen, gehen in den Brunnenbau in Afrika.
Wow. Da kann man einige Brunnen bauen.
Das wird so sein. Also wir hoffen, dass das richtig durchstartet. Es ist ein Haus so im 3-4-Sterne-Segment, wenn man das nun noch, ist ja ein bisschen veraltet, dieses Sternesystem, aber es ist ein Lifestyle-Produkt und es fängt an bei uns, wir haben eine Camping-Etage, man kann sich nur ein Cubicle, also kann man trotzdem abschließen, hat dann seinen eigenen kleinen Raum.
Also das ist sowas ganz Kleines.
Genau, so ein Sleep-Pod für 19,90 € und dann haben wir zwei dicke Hose-Suiten, das sind unsere größten Zimmer, unsere Suiten und diese dicke Hose-Suiten sind eingerichtet von Jan Delay, ist eins eingerichtet und von Barbara Schöneberger ist das andere eingerichtet. Ja, und dazwischen gibt es jede Menge von winzig bis mittel bis groß und schicke Zimmer und also wir haben 140 Zimmer, dann haben wir im Erdgeschoss die Viva Cantina, das ist eine Vollgastronomie, also Frühstück, Mittag, Abend, Kaffee und Kuchen, alles und dann haben wir auch außen und innen und dann haben wir einen kleinen von der Küche einen Outdoor-Bereich, weil wir viele Büros in der Umgebung haben, dass man sich auch nur was zu essen abholen kann und was bei uns ganz cool ist, wir werden es so machen, dass man sich ein Post-it kaufen kann für 6 bis 8 € und das kann man dann spenden. Und dann gibt es da hinten eine große Wand, wo man eine kleine Nachricht drauf schreiben kann. Wir sind im Münzviertel in Hamburg und da ist es so, dass wir auch viele Leute haben, die obdachlos sind oder sich kein Essen leisten können und die können dann, wenn wir da Post-its haben, sich ein Getränk oder ein Essen kostenlos dort abholen.
Ach, das ist wie vom Bäcker dieses Kaffee kaufen.
Genau, sowas.
Ich kaufe einen Kaffee für jemand anderen.
Genau, ja. Wir fanden, dass das einfach ein guter Ansatz ist und dann haben wir oben, also wir haben Eventräume und ganz oben in der 12. Etage haben wir unsere Rooftop-Bar, also innen drin, ganz abgefahrene Bar. Und draußen haben wir noch so einen Urban-Jungle-Bereich, wo wir eine Outdoor-Bar haben, eine Sauna und einen Whirlpool.
Und wann ist Eröffnung?
Wahrscheinlich im Dezember nächsten Jahres. Wir sind halt Hochbau, wir sind jetzt gerade im ersten Geschoss und wir haben 12,5, also dementsprechend ist noch ein bisschen was zu tun.
Ah, das hört sich nach einem sehr spannenden und sehr guten Projekt an, muss ich sagen. Also freue ich mich drauf. Du hast mich vorhin gefragt, wie ich denn Hotels hier, wie machst du denn Urlaub eigentlich?
Also ich bin selber nicht sehr kritisch als Gast. Ich glaube, wie du schon auch selber sagtest, also wenn ich geschäftlich unterwegs bin, mag ich es gern easy going, also Mutter One finde ich super. Was ich da zum Beispiel gut finde, ist, dass es du weißt, was du kriegst.
Ja.
Und die haben trotzdem, jedes Haus hat so eine ganz unterschiedliche Lobby und auch designorientiert. Ich finde es immer schön, wenn das Hotel eine Story erzählt und ein bisschen was Besonderes hat. Also so ganz 0815 und dann so Nasszellen aus Plastik und so weiter, das ist jetzt nicht so meins. Ich finde es immer spannend, wenn ich in ein Hotel reinkomme und merke, da hat sich jemand Gedanken gemacht. So ein bisschen Liebe zum Detail finde ich ganz schön. Und sowohl Stadthotel als auch Resort. Und im Urlaub kommt es immer drauf an. Also ich mache gerne Urlaub. Bei Städtereisen finde ich es immer toll, mal was Neues zu sehen. Das kann eine Kette sein. Es gibt ein paar tolle Ketten, also Four Seasons und Mandarin und wie sie alle heißen.
Ja, okay, gut,
schon ein paar schöne.
Ja, ja, ne? Ja, sind auch aber, Ketten, genau. Ja.
Aber ich finde es auch total toll, sehr individuelle Häuser zu finden. So, wenn ich an die Amalfi-Küste gehe, möchte ich natürlich, dass auch Amalfi irgendwie da in diesen Hotels als DNA mit drin ist. Und ja, wenn ich auf den Malediven bin, finde ich, muss es ein tolles Beach Resort sein. Wenn ich in L.A. bin, dann muss ich irgendwie so ein Großstadt-Vibe haben. Also es kommt immer drauf an.
Aber bist du eher, machst du mehr so chilligen Entspannungsurlaub oder bist du auch so mal auf Partyurlaub, so Tel Aviv feiern die ganze Nacht oder?
Nee, gar nicht so, muss ich sagen. Also Party finde ich schon mal gut. Denn auch Städtereisen finde ich mal super, aber meistens ist Party eher, wenn ich eine Städtereise mache. Und ich würde sagen, das ist so halb-halb. Also ich lieb auch einfach, ich sage immer Finger im Po, Mexiko, also so einfach gar nichts machen. Weißt du, so einfach am Strand liegen, ein Buch oder meine iPods drin haben und irgendwie Musikbeschallung oder ein Hörbuch oder wie auch immer. Also gar nichts tun kann ich wunderbar. Es gibt ja ganz viele, die das gar nicht können. Und ich kann auch eine Woche lang einfach nichts machen. Und das ist bei mir so Hälfte-Hälfte.
Ja, kann ich auch. Ich brauche zwar ein paar Tage, um runterzukommen und rauszukommen. Aber dann, ein Buch reicht mir eigentlich. Und natürlich immer mal ein Glas Rosé oder sowas.
Ja, gut, Essen finde ich auch immer wichtig. Ja. Und ich reise auch super gerne mit Freunden. Also ich mit meinem Mann gerne, aber auch super gerne einfach mit Freunden.
Das ist etwas, was ich total gut nachvollziehen kann. Ich reise auch unheimlich gerne mit mehreren Leuten. Also nicht, dass ich mich alleine mit Partner langweile, so ist es auch absolut nicht. Aber ich reise einfach gerne mit Leuten. Also ich verbringe einfach gerne Zeit mit Freunden.
Ich finde es auch. Ich finde, das ist was ganz Tolles und ich finde, man teilt auch, also die Freundschaft wird eine bessere, eine andere, eine tiefere
ja.
Und man kann sich super austauschen. Also ich finde es auch, wie du schon sagst, großartig mit meinem Partner zu verreisen, aber ich finde es einfach auch spannend, mehr Austausch zu haben, abends beim Essen spannende Gespräche zu haben, übers Essen zu reden und irgendwie ist das immer ganz großartig.
Ja, was ist der nächste Urlaub?
Griechenland. Jetzt im September geht's nach Griechenland. Erst 2 Tage Athen und dann ein Resort so 2,5 Stunden außerhalb. Auf dem Festland, auf dem Peloponnes. Und nice. Da war ich schon mal und das ist echt ganz, ganz großartig. Ja. Das ist wie so eine alte Tempelanlage angebaut und das ist wunderschön und da kam ich super zur Ruhe.
Ja, vor allem jetzt, wir merken es jetzt gerade, jetzt gehen die Temperaturen, die meisten freuen sich langsam bei uns runter und da ist natürlich zu der Zeit noch wunderbares Wetter auch, ne?
Ja, da ist es jetzt aushaltbar. Ich finde immer Juli, August, im Mittelmeer ist mir eigentlich schon zu warm. Ja. Und ich finde so September, Oktober oder auch im Frühjahr, so April, Mai, finde ich eigentlich am schönsten in der mediterranen Gegend.
Da seid ihr natürlich an der Nord- und Ostsee, wir haben ja natürlich das Problem des Klimawandels, da werdet ihr natürlich extrem profitieren von den Veränderungen des Wetters in den nächsten Jahren, weil es gibt natürlich Urlaubsregionen wie Südspanien oder so, da wirst du kein Ferienhaus mehr betreiben, weil das wird so heiß, da wird keiner mehr sein und Skandinavien und überhaupt der Norden wird natürlich profitieren davon.
Das kann sein. Also das ist sicherlich so. Auf der anderen Seite, steigender Meeresspiegel ist jetzt bei uns für Hotels an der Küste auch nicht so spannend.
Das stimmt.
Also wenn wir Sturmfluten haben, die immer höher sind, ist das auch nicht so richtig schön. Natürlich können die Deiche noch erhöht werden, aber und Stürme haben wir auch mehr und so. Also das hat immer eine gute Seite und eine nicht so gute Seite. Generell bin ich irgendwie kein Freund von Klimawandel, aber du hast recht, dass wir jetzt gerade auch diesen Sommer wieder echt mega Wochen hatten und dass wir viele Gäste haben, die das auch zu schätzen wissen dann. Ja. Und das Gute ist ja, wir haben wirklich in Deutschland, wir haben ja 98% deutsche Gäste bei uns. Also wir haben nur 2% aus Dänemark, Österreich, Schweiz, Luxemburg und so weiter. Und dass die eigentlich wissen, dass es bei uns auch mal Schiedwetter gibt. Und dass sie trotzdem kommen, weil wir eben dann einen Wellnessbereich haben oder
ein
Private Cinema oder sonst irgendwie sowas.
Wir haben ein paar Wasserfragen, weil ich muss gleich zu einem anderen Thema kommen und dann muss man immer so einen Bruch machen, deswegen sind die immer ganz gut. Und du musst eigentlich nur mit einer, ich stelle im Grunde zwei Dinge und du musst nur antworten. Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Duschen oder Wanne?
Badewanne.
Kaffee oder Tee?
Beides gern, morgens Kaffee, nachmittags Tee.
Kirche oder Kneipe?
Oh, Kneipe.
Hervorragend. Das war sehr gut. So, jetzt kommen wir zum Gewinnspiel, das ist nämlich immer ganz wichtig. Da warten die Ersten wahrscheinlich schon drauf. So, diesen Monat gibt es zu gewinnen die Tickets von Felix Lobrecht. Was müsst ihr tun, um zu gewinnen? Diesen Monat gibt es auf unserer Instagram-Seite halbtrocken.rocks 4 Beiträge zu unseren Gästen, jede Woche einen. Folgt unserer Instagram-Seite, liked einen der Beiträge und schreibt ins Kommentarfeld, warum ihr denn gerade gewinnen solltet. Wenn ihr kein Instagram habt, dann denken wir natürlich trotzdem an euch. Abonniert unseren Newsletter auf www.halbtrocken.rocks und schickt einen Screenshot vom Abo per Mail an gewinne@halbtrocken.rocks mit dem Begriff Felix Lobrecht und dann könnt ihr auch teilnehmen und dann gibt's diesen wunderbaren Preis. Ich finde es ziemlich gut.
Hört sich gut an, der Preis. Und aber jetzt, also wo du jetzt hier gerade fragst, jetzt musst du ja auch mal, die Hörer wollen auch wissen, wie du dazu stehst. Also Fisch oder Fleisch? Oder hast du das schon mal beantwortet?
Sehr häufig schon drüber gesprochen, also, tatsächlich. Okay. Ich esse, wenn ich die Wahl habe, tatsächlich wahrscheinlich, also wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, würde ich zu Fisch gehen.
Mhm. Kirche oder Kneipe?
Ganz klar Kneipe, Kirche würde ich alle einstellen. Nicht Religion verbieten, aber Kirchen würde ich einstellen.
Was waren die anderen Fragen, du hast?
Nein, wir haben tolle Fragen, süß oder salzig zum Beispiel.
Würde
ich tatsächlich süß nehmen. Oder eine schöne Frage ist eigentlich die Hauptfrage, die werde ich dir jetzt nochmal stellen. Nutella mit Butter oder ohne Butter?
Lieber mit. Ja, es gibt immer so Zeiten, wo ich irgendwie auf Diät bin oder irgendwie, dann esse ich gar keinen Nutella, aber wo ich dann immer das denke, naja gut, jetzt lass zumindest die Butter weg, dann hast du nicht so ein schlechtes Gewissen. Aber um ehrlich zu sein, also wenn schon, denn schon. Das heißt also schön Butter drauf und dann Nutella.
Das sagen übrigens 99% der Leute, essen es mit Butter.
Ja.
Ich brauche das tatsächlich nicht, aber alle wollen Butter.
Ja. Ist halt nochmal ein Geschmacksverstärker, ne?
Nee.
Und ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich habe ein paar andere für mich entdeckt. Also ich esse nicht mehr so gerne Nutella.
Nee.
Ich habe so, also es gibt von Grasshoff zum Beispiel einen super tollen Aufstrich, sowohl mit Milchschokolade als auch
aus Bremen.
Genau. Weiße Schokolade mit Pistazienkern, super lecker. Und es gibt auch Overmaltine, ne?
Ja,
da gibt es so einen Crunch-Aufstrich, der ist auch super lecker.
Ja. Ich esse auch Erdnussbutter gerne.
Ich auch. Ich bin ja eh süß, auch
sagen, wie du. Aber am allerliebsten, muss ich tatsächlich sagen, esse ich dann morgens zum Abschluss, aber das mache ich auch nur am Wochenende, in der Woche esse ich es nicht, Samstag oder Sonntag beim Frühstück so ein Käsebrot mit einem schönen Camembert oder irgendwas und dann mit ein bisschen Erdbeermarmelade drauf.
Esse ich auch.
Und das ist das Allerbeste.
Das ist total pervers. Also ich verstecke immer die Erdbeermarmelade unter dem Käse. Weil wenn man Käse und Marmelade, dann denken einige, sag mal, was ist das denn
für? Ja, was macht der da? Also, wir haben ziemlich viel gemeinsam, wir sollten mal zusammen in Urlaub fahren.
Ja, das hört sich so an.
Ich glaube, das geht gut. So, wir haben noch einen kleinen Sauvignon Blanc aufgemacht und jetzt tatsächlich springen wir über den Teich. Jetzt sind wir in South Africa bei Ken Forrester, das ist Sauvignon Blanc Reserve.
Zeig dir mal
die Flasche.
Ja. Ah ja, okay.
Ja. Das ist
ganz anderer Geruch.
Ja, das ist ganz anderer Geruch. Der ist auch, hat auch ein bisschen Holz gesehen, der Wein.
Mhm. Na.
Ist 2019er Jahrgang, also ist auch ein bisschen gereift, aber es ist aktuell.
Ganz spannend. Du hast hier wirklich drei, finde ich, drei Sauvignon Blancs, die alle komplett unterschiedlich sind. Also
ja.
Da schmeckt man so ein bisschen das Holz raus.
Ich habe extra einen Spucknapf geholt, jetzt trinke ich die ganze Zeit, aber
ja, ich
muss auch gleich nicht fahren. sehr unterschiedlich.
Mhm.
Ich finde, der geht schon mehr in diese Überseerichtung, dass es so ein bisschen grüner, grasiger, stachelbeeriger ist, aber nicht, dass es wehtut. Ne?
Ja, finde ich
immer gut. Noch so eine super schöne Trinkigkeit dabei.
Ja, ne? Den finde ich gut. Also der ist so, das ist so ein etwas erwachsener als der aus der Pfalz.
Ja.
Ne? Also ich finde, der ist schon so, den kann man zu einem richtig guten Essen, kannst du auch schön den nehmen, finde ich.
Ja, finde ich auch. Und hat so eine schöne Struktur, so ein Rückgrat.
Ja,
so, ne?
Ja, finde ich gut.
Du musst übrigens gleich, das habe ich dir vorher gar nicht erzählt, kleine Überraschung, dir einen aussuchen als dein Lieblingswein.
Als mein Lieblingswein von den dreien,
welcher gefällt dir am besten?
Das kann ich dir jetzt schon sagen.
Und dann werde ich dich fragen, wenn du dann den trinkst und dabei an ein Musikstück denkst,
ja. Ist
immer ein bisschen schwierig, weil man muss jetzt über Musik nachdenken, was denkst du, könnte das sein?
Okay.
Das wird gleich eine Frage sein, da kannst du nochmal
okay, 30
Sekunden drauf vorbereiten.
Okay.
Was verbindest du mit Wein? Wenn du an Wein denkst, wie findet Wein bei dir im Alltag, im Leben so statt?
Recht viel einfach, muss ich sagen.
Hervorragend.
Also, es ist so, dass ich ein sehr geselliger Mensch bin und ich super gerne bei mir auf der Terrasse, Freunde einlade und wir haben einen tollen Blick hier in Hamburg und die Sonne ist auch bis abends spät bei uns auf dem Balkon
Und wir sind dann immer gesellig mit Brot, Aufstrichen und dazu einen leckeren Rosé oder einen schönen Weißwein. Ich bin auch eher Weiß, also generell eher Trinker, Weintrinker und nicht so der biermäßige Mensch, mal auch ein Gin Tonic oder so, aber ansonsten bin ich echt recht weinlastig. Rotwein eher so zu einem fetten Stück Steak oder zu tiefen Gesprächen mit einer Käseplatte. Aber ansonsten bin ich eher Weißwein. Ich würde sagen, das Gros ist bei mir Weißwein und dann im Sommer Rosé und Rotwein vielleicht 10%, muss ich sagen.
Und bist du jemand, der sich auch mal auch mit Mann abends beim Essen ein Glas Wein zum Essen aufmacht, oder bist du jemand, der so sagt, so in der Woche zu Hause trinke ich eigentlich gar nicht? Eher so Gesellschaftstrinker oder auch schon mal so ein Genuss vom Fernseher, ein Gläschen?
Selten, selten. Also es ist so, dass ich das Thema Alkohol schwierig aus meiner Kindheit irgendwie auch hatte und familiär, und deswegen war es mir immer ganz wichtig, dass ich da eine Kontrolle drüber habe. Mhm. Und deswegen fand ich es immer komisch, wenn ich mir jeden Abend da eine Flasche Wein aufmache.
Ja.
Zumal es so ist, dass wenn meistens mein Mann und ich dann ein Glas trinken und dann bleibt ja noch was in der Flasche übrig, und ich finde es immer Sünde, weil ich den nächsten Tag da nicht rangehe. Und dann macht man sich eine Flasche auf. Also wir haben jetzt schon angefangen, ab und zu mal halbe Flaschen zu kaufen, die dann ja fast das gleiche kosten wie eine große Flasche. Ja. Aber ich mag immer dieses Wegschmeißen dann immer nicht. Und im Kühlschrank, ich merke dann einfach, wir packen das in den Kühlschrank und trotzdem gehen wir den nächsten Abend nicht dabei. Also meistens kriegen wir eine Flasche zu zweit nicht leer. Was jetzt schon so ist, ist, wenn das Wetter toll ist im Sommer und wir draußen dann sitzen und den Ausblick genießen, dann kriegen wir auch mal eine Flasche weg und dann knabbern wir irgendwas dabei und quatschen und so. Aber ist jetzt nicht so der typische abends beim Essen mit meinem Mann.
Dann muss ich dir mal ein Cora Vin schenken, dann könnt ihr mal so ein Glas einfach nur zapfen, das ist ganz gut.
Ja, siehst du, jetzt hast du schon ein Weihnachtsgeschenk für mich.
Sehr gut, es dauert ja nicht mehr lange. Kannst du dich an deinen ersten Wein noch erinnern?
Mein allerersten Wein, ja, das willst du aber nicht.
Ja.
Das war, ich glaube, mit 15 habe ich mich das erste Mal war mit Apfelkorn so viel getrunken, bis ich gekotzt habe. Und das zweite war Lambrusco.
War ja, wirklich so. Auch ein Klassiker.
Ja, aber fies. Also jetzt im Nachhinein, damals, ich habe halt dieses furztrockene Zeug, was meine Eltern getrunken haben, da habe ich mich nicht rangewagt. Was ganz schön war, Alkohol war bei uns nie ein Verbot. Also es war so, dass als ich 12 war, habe ich gesagt, kann ich mal einen Schluck? Und dann haben meine Eltern gesagt, klar, wenn du möchtest. Und dann habe ich das probiert und fand es ganz grässlich. Und dadurch, dass es nie ein Verbot war, war auch nie dieses Bedürfnis da, mich wegzuschießen. Hab natürlich dann trotzdem mal mit Freunden gemacht, aber ich habe ein gesunderes Verhältnis dazu bekommen. In Amerika ist es ja immer alles verboten, bis du 21 bist.
Ja.
Und deswegen schießen die sich da immer so aus dem Leben. Und ich glaube, das ist nicht so gesund. Und das hatte ich auf jeden Fall nicht. Aber Lambrusco war leider Gottes mein erster Wein. Und dann das zweite war, glaube ich, so Imiklikos oder sowas.
Oh ja,
Griechen. Ganz schrecklich.
Geil. Und kannst du dich an deinen teuersten Wein erinnern? Du bist ja viel gut unterwegs, deswegen.
Also das Schlimme ist, dass ich erstaunlich gute Weine auch geschenkt bekomme.
Ja.
Und mein Vater hat mir mal, wir hatten früher eine Schatztruhe, mein Vaters Hotel, mein Vater hat immer Weine gesammelt, und das war aus dem Médoc, ich glaube sogar, es war ein Chateau Mouton Rothschild oder sowas, also von 75, mein Jahrgang.
Ja.
Und den habe ich dann mal getrunken zur Feier des Tages, und der war sogar erstaunlich gut. Also ich hatte ihn, weil es eben so ein besonderes Geschenk war, auch richtig gelagert und so weiter. Und das war, glaube ich, was wird der gekostet haben? Zu dem Zeitpunkt 500-600 Euro oder so.
Ja.
Und dann gab es mal, irgendwann habe ich in Amerika so ein Opus One oder so.
Mm, ja, auch sehr gut. Dann bist du ja schon bei ein paar hundert Dollar.
Ja, das war's aber. Also jetzt nichts für.
Aber mehr. Bist du beim Essen, also so wie man als Hotelier bei einem Hotelzimmer wahrscheinlich nicht so sehr darauf achtet, ob es 400-500 Euro kostet, bist du beim Essen schon so, dass du sagst, also Kinder, das ist jetzt die Frage, ob wir das jetzt raustrinken im Restaurant, muss die Flasche jetzt wirklich 600 Euro kosten?
Nee, das bin ich nicht, weil ich das selber, da muss ich gestehen, da bin ich nicht Kenner genug.
Ja.
Also ich habe Bock auf eine gute Flasche Wein, wenn ich da irgendwas sehe, was ich kenne und was ich gerne mag, dann kann eine Flasche auch 150, 200 Euro kosten.
Ja.
Da bin ich schmerzbefreit, aber alles, was darüber hinausgeht, Nee, also ich war letztens, war jetzt kein Wein, sondern Champagner, waren wir auf einer Kreuzfahrt mit Freunden und da war mittags schon ein Pärchen da, die haben jeden Mittag Dom Pérignon Rosé getrunken. Da kostet eine Flasche 480, 500 Euro da. Ja. Und das würde ich im Leben nicht ausgeben. Also in Ruinart gerne, Rosé auch gern mal, aber irgendwo ist dann auch eine Grenze bei mir.
Ja, finde ich auch. Also selbst ich als Weinhändler kann das gut nachvollziehen. Ich weiß natürlich auch, was Produktion kostet und so weiter, dass da auch viel Marketing und viel Spannen drin sind. Kann ich sehr gut nachvollziehen, dass da irgendwo ein Limit ist, habe ich tatsächlich auch. Wenn du, du bist ja selber ein gestandener Mann und hast bestimmt schon viele tolle Leute kennengelernt. Mit welchem Menschen, den du bewunderst, würdest du gerne mal einen Wein trinken?
Ja, leider ist, also der noch lebt.
also ich fand ja natürlich die einzige Möglichkeit.
Ja. Also
mit
Karl Lagerfeld total spannend.
Ja,
also
Lagerfeld,
Karl Lagerfeld hätte ich, das war so ein Multitalent und den fand ich in Interviews immer wahnsinnig aufgeweckt und super spannend und er hat immer coole Sprüche rausgehauen. Den hätte ich super gern kennengelernt. Ich glaube, jetzt wäre sowas wie Bernard Arnault, also CEO und Inhaber von Louis Vuitton Moët Hennessy.
Warum glaubst du das oder warum bewunderst du den?
Ja, bewundern. Ich finde, dass was der in seinen Lebzeiten da aufgebaut hat, für eine Luxusmarke und für ein Qualitätsbewusstsein hat er auch hat in vielen Bereichen. Ein Freund von mir arbeitet für ihn, der ist der Direktor im Cheval Blanc in Paris und dann hat wirklich drei Büros weitergearbeitet und was der auch so erzählt. Also hochspannender Mensch und ich glaube, den würde ich ganz spannend im Gespräch mal gerne haben. Das wäre jetzt so einer, der mir sofort einfallen würde.
Witzig, ja. Der hat bestimmt einiges zu erzählen. Ja, mein Lieber, so eine Stunde ist ja immer nichts, ne? Das ist wirklich Wahnsinn, du. Kommen wir mal zu deinem Lieblingswein. Mit welchem Wein möchtest du heute ins Bett gehen?
Ich würde den aus der Pfalz nehmen. Das ist so. Weil das ist so ein ganz frischer, knackiger. Also, wir haben es jetzt ja auch noch nicht so spät.
Nein.
Und ich finde, das ist so einer, den ich gerne trinken würde. Es ist ja draußen noch gut warm und das ist so ein richtig frischer, knackiger Wein. Und da gefällt mir sowohl die Flasche, das auch, wie nennst du das immer? Das Bild draus.
Die Ausstattung.
Das ist eine coole Ausstattung, sieht so ein bisschen aus wie die Bremer Stadtmusikanten hier. Und ich glaube, das wäre so einer, den ich einfach gerne so schnell wegsüffeln würde. Den finde ich super.
Ja, und wenn du überlegst, dass du an ein Musikstück denken würdest, was in dem Moment dir in den Sinn kommt, wenn du diesen Wein trinkst, müsstest du dafür jetzt nochmal einen Schluck probieren, um eine Musikstück zu finden?
Musikstück oder Musikinstrument? Was war das?
Nee, Stück. Ist schon ein
Musikstück.
Stück.
Das ist sowas knackig Frisches. Ich habe jetzt gerade das neue Album von Beyoncé gehört. Und da gibt es diesen einen Track, jetzt muss ich mal gucken, wie der ist. Das war da sind ja einige drauf, die ganz cool sind. Break My Soul ist, glaube ich, eins, was ich echt ganz cool finde. Und dann gibt es eins, was so ein Cover von Donna Summer, I Feel Good.
Ah!
Und daran erinnert mich das.
Ah, das klingt gut. Dann ist dieser Song ab heute auf unserer Spotify-Playlist, ihr lieben Weinnasen. Den könnt ihr euch jetzt anhören. Und wenn ich diesen Wein probiere, das muss ich mal machen. Habe ich auch Lust zu feiern. Und ich sitze auf die Playlist I Hope von Rebecca Ferguson im Moto Blanco Mix. Da denke ich nämlich an Mykonos und Sonnenschein und Party und da kann man den Wein ganz wunderbar dabei genießen.
Hört sich gut an.
Ja, lieber Jens, das war's schon wieder. Ich muss sagen, herzlichen Dank, dass du da warst. Das war sehr spannend. Die Zeit ist immer zu kurz.
Vielen Dank, dass ich
alles
dabei sein durfte.
Alles Weitere kannst du mir gleich an der Bar erzählen. Und ich freue mich, wenn du irgendwann mal wieder kommst. Dann machen wir vielleicht Rosé.
Hört sich gut
vielleicht
an.
Vielleicht, wenn Villa Viva eröffnet ist und dann sprechen wir mal drüber.
Es gibt ja noch so viele spannende Gäste, aber wenn du mich irgendwann mal wieder einlädst, bin ich gerne dabei.
Das würde mich sehr freuen. Liebe Weinnasen, in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Genießt den restlichen Donnerstag und wir hören uns nächste Woche Donnerstag hier auf diesem Kanal. Und wir sagen wie immer Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Weinnasen, das war es mal wieder mit Halbtrocken und ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß wie ich. Abonniert den Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr ihn hört. folgt uns auf Instagram und Facebook, liked und kommentiert unsere Beiträge, hört unsere Spotify-Playlist und selbstverständlich schreibt uns eure Wünsche per E-Mail an mail@halbtrocken.rocks. Und auf www.halbtrocken.rocks könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren. Warum macht das Sinn? Weil wir dort exklusiv und nur für Newsletter-Abonnenten spezielle Gewinnspiele veranstalten. Also sofort in den Newsletter eintragen. Keine Sorge, wir spammen euch nicht voll. Maximal einmal pro Woche schreiben wir euch was. Also bis kommenden Donnerstag. Cheers, euer Timo. These are